Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock.
Episode 98. Mel Robbins, die Let-Them-Theorie. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Mel Robbins, das ist ja schon ein Zungenbrecher ganz am Anfang. Alex, haben wir uns das mit dem Titel so überlegt?
Ja, wir haben auf jeden Fall gedacht, wir machen gleich eine Challenge am Anfang. Und die hast du natürlich wunderbar gemeistert.
Danke dir. Ja, ihr merkt, heute haben wir mal ein ganz anderes Thema als sonst. Wir sind ja sonst noch nicht so häufig im Bereich Buchkritik gewesen. Aber diesmal haben wir uns vorgenommen, ein sehr aktuelles, absolutes Bestsellerbuch für euch einmal anzusprechen, die Hauptideen durchzugehen und dann natürlich das in den Kontext mit unserem Thema Stoizismus zu setzen.
Ja, und das hat auch, also ihr werdet das bestimmt schon mal auch, wenn, dann nur unbewusst wahrgenommen haben, weil es nämlich ein ganz giftgrünes Cover hat. Und es steht ganz doll, ganz groß The Let Them Theory drauf. Ja, aber Anne, wer ist denn eigentlich Mel Robbins? Ist das eine Frau, die man kennen muss, die das geschrieben hat? Oder wie, was weißt du oder was kannst du über Mel Robbins sagen?
Ja, wer ist Mel Robbins? Wie würde Mel Robbins sich selber beschreiben? Also, ich sag mal, was ich über sie herausgefunden habe. Mel Robbins ist 57 jetzt, kommt aus Missouri, also aus Kansas City in Missouri und hat 3 Kinder und hat eine relativ bunte Karriere hinter sich, hat schon viele Sachen in ihrem Leben gemacht. War zwischendurch auch mal eine Anwältin und seit 2010 ist sie ein Motivationscoach und so eine Speakerin. Mhm. Und hat einen sehr erfolgreichen TED Talk X, war das, glaube ich, damals gemacht. Und darauf basierend hat sie dann auch ein Buch geschrieben, 2017, das heißt die 5-Sekunden-Regel. In dem Buch geht's um die Frage, wie kann ich Prokrastination stoppen? Wie komme ich in die Aktion, statt ewig vor mich hinzudenken und nichts zu tun? Mhm. Mel Robbins ist auch eine Podcasterin, hat einen sehr, sehr erfolgreichen The Mel Robbins Podcast Projekt. Und 2024 hat sie das Buch geschrieben, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, nämlich die Let Them Theorie. Und die hat über 10 Millionen verkaufte Exemplare. Mhm. So ein absoluter Bestseller. Das schaffen ja wirklich nur wenig Titel.
Ja, absolut. Ja, jetzt müssen wir natürlich sagen, warum haben wir so ein Buch eigentlich rausgepickt? Ne? Das und ich denke mal, im Kern kann man sagen, weil der Titel legt natürlich schon etwas nahe, wo man dann mit den Dichotomie der Kontrolleohren aus der Stoa heraus draufhorcht. Und als ich das Buch das erste Mal gesehen habe, das war in London, und da bin ich auch dann gleich zum Buchstapel hingegangen, habe es mir runtergenommen, dann auch gesehen, ja, das könnte was damit zu tun haben. So, ne? Und das ist ja eigentlich auch so der Aufhänger, wo wir gesagt haben, komm, wir horchen da mal rein. Und wir haben aber beide auch gemerkt, dass dieses Buch irgendwas mit uns gemacht hat. Und ich glaube, darüber müssen wir auch nochmal reden. Es hat auch mit anderen Menschen noch was gemacht, auch in anderen Podcasts. Und ich glaube, das sollten wir alles mal versuchen, so ein bisschen zusammenzubinden.
Richtig, genau. Aber was würdest du jetzt sagen, ist die Grundthese von Let Them?
Also, eigentlich sind es zwei Dinge und der Titel ist in dem Sinne auch nicht vollständig, weil es gibt einmal diesen Gedanken, let them, was wirklich einfach nur heißt, lass sie. Ja, und was sie damit sagen will, ist dieser Gedanke, wenn da draußen Leute etwas über dich denken, was Schlechtes, oder wenn die etwas machen, was dir nicht gefällt, ja, du wirst wahrscheinlich erstmal das nicht ändern können. Also lass es. Es ist so dieser Gedanke, du kannst eben die Welt da draußen nicht kontrollieren. Also distanzier dich innerlich und sag halt, okay, let them. So. Und dieser Gedanke ist, dass dich das vielleicht innerlich so einen Tick runterbringt, ne? So Stressregulation und sowas, ne? Dass du erstmal anerkennst, da gibt es etwas, was du nicht direkt beeinflussen kannst, bestimmen kannst komplett. Und dann sagt sie, aber auch im zweiten Kapitel dann. Es gibt aber einen wichtigen zweiten Aspekt, nämlich let me. Und was damit gemeint ist, dass wenn du sozusagen mal da erstmal geklärt hast, okay, ich muss erstmal die Leute so lassen, wie sie sind, damit da nicht aufzuhören und dich davon innerlich zum Beispiel jetzt komplett unabhängig zu machen, also im Sinne von mich kümmert die Welt gar nicht mehr, so, ne? Das könnte ja dann auch dazu führen, dass du jetzt komplett solipsistisch, also nur noch auf dich selber konzentriert, einfach machst, was du willst. So dann, ne? Und was sie aber sagt, nee, da gibt's einen zweiten Aspekt, nämlich wenn du erstmal anerkannt hast, es gibt Dinge, die ich nicht verändern kann, dann kannst du als zweites aber sagen, ich kann trotzdem jetzt handeln und Verantwortung übernehmen. Und das ist dieser Let Me Aspekt. Also das heißt, also erstmal versuchen, den Stress loszuwerden, dass ich alles kontrollieren will und danach selbstverantwortlich im Sinne von Let Me das und das tun, ne? Dass ich dann auf meine Art und Weise mit diesen Umständen umgehe, mit dieser Herausforderung umgehe, mit dieser Ungerechtigkeit umgehe und so weiter. So, das sind eigentlich diese beiden Elemente, dieses Let Them und dann Let Me. Und das ist etwas, was sie in dem Buch dann in gut, ich glaube, etwas über 20 Kapiteln in alle möglichen Kontexte bringt. Also, wie kann das Let Them, Let Me mir beim Stress helfen? Wie kann mir das dabei helfen, in Freundschaften besser klarzukommen? Wie kann mir das besser helfen, in Beziehungen mit meinem Lebenspartnerin oder Lebenspartner besser klarzukommen? Wie kann ich damit andere Menschen besser unterstützen? Und so weiter. Also, es gibt viele Anwendungsbereiche. Und das Buch, wenn ich es jetzt mal so grob beschreiben würde, ist es so in so einem Konversationsstil irgendwie geschrieben. Sie erzählt viele Geschichten und das sind immer auch Fallgeschichten von ihr selber oder von Freundinnen. Und dadurch hat das natürlich einen sehr authentischen Charakter, so vermeintlich, ne, dass man da halt immer wieder so eine Geschichte bekommt, wie, also das Ganze fängt zum Beispiel an, wie hat sie Let Them entdeckt? Das ist so, weil ihr Sohn zu Prom geht und dann ganz viele Dinge da passieren, wo sie wahnsinnig wird, wie, ja, draußen regnet's, aber die wollen jetzt irgendwie zusammen in einer größeren Gruppe in ein mexikanisches Restaurant gehen, das viel zu klein ist für diese Gruppe, und bis dahin zu gehen, dann werden sie doch alle nass werden und dann sind die neuen Schuhe im Eimer und der Anzug und all diese, ne, und dann irgendwann sagt ihre Tochter dann zu ihr, let them, ja, und das war vermeintlich so die Initialzündung, sie der Gedanke, lass sie doch mal machen, ja, das ist deren Sache. So, ne? Und solche, in dieser Art sind diese Geschichten, die sie da immer wieder da erzählt. Und das ist in vielerlei Hinsicht relatable, weil das sind alles Geschichten, die wir irgendwie alle schon mal erlebt haben. Von der Hundebesitzerin, die im Park einfach nicht den Hundekot aufhebt, von dem Typen, der im Flughafen oder im Flugzeug hinter dir sitzt und hustet und keine Maske auf hat und. Ne? Also von daher würde ich mal sagen, hat sie da in dem Buch einfach Situationen rausgepickt, die wir alle irgendwie schon mal erlebt haben und als problematisch oder als herausfordernd in irgendeiner Form auch erleben. Und hat dann immer gesagt, was heißt es in dieser Situation, let them und let me zu sagen. So, das ist eigentlich so für mich so der Kern des Buches dabei. Und dann gibt's immer noch mal so reingeworfen Erkenntnisse von irgendwelchen Koryphäen, vermeintlichen Koryphäen, die sie mal in ihrem Podcast hatte, die ihr dann was über Stress erzählen, dass das an der Amygdala liegt und dass man irgendwie Atemtechniken nutzen muss oder wenn man schwierige Gespräche führt, dass es ein Schema für schwierige Gespräche gibt. Also von daher mal reingeworfen gibt's dann auch so kleine Lifehacks hier und da noch und also das ist dann so das Potpourri. Also viele persönliche Geschichten, viele kleine Lifehacks und viele kleine Methoden und dann immer wieder eingebettet in Let Them und Let Me. Das ist jetzt so erstmal für mich so eine Grobbeschreibung von dem Buch. Und also es ist ganz unterhaltsam geschrieben, aber es ist halt einfach auch so typisch amerikanisch. Ich sag mal, es hätte keine 300 Seiten sein müssen. Es hätte auch durchaus auf 50 Seiten gepasst.
Ja, so habe ich das auch empfunden. Es ist sehr viel Wiederholung. Es hätte sehr viel pointierter ausgedrückt werden können, aber vielleicht ist das für viele Leute auch hilfreich, wenn die Sachen eben immer wieder gebetsmühlenartig in andere Kontexte gesetzt werden. Ein bisschen irritierend ist, dass sie das in sehr viele verschiedene Kontexte setzt und teilweise passt es dann auch nicht so richtig und wird dann ein bisschen passend gemacht. Aber ja, ich meine, die Grundidee zum Beispiel, wo wir vorhin auch im Vorgespräch drüber gesprochen haben, sie wendet das dann ja auch an auf jemanden, der eine Suchtproblematik hat, ne? Wenn dein Kind eine Suchtproblematik hat. Und da hattest du dann auch gesagt, die Grundidee ist bestimmt richtig, dann auch erstmal zu sagen, ich kann diese Person nicht kontrollieren und das ist ein eigenständiger Mensch. Ich bleibe bei dem, was ich machen kann und muss mich auch gewissermaßen abgrenzen. Aber es ist natürlich dann noch nicht weiterführend der Weg beschrieben und das kann so ein Buch natürlich auch gar nicht leisten.
Ja, ich meine, also was es dann halt als Hinweis noch gibt, ist zum Beispiel die Unterscheidung im Englischen zwischen Enabling oder Supporting. Und mit dem Enabling ist dann halt gemeint, wenn du zum Beispiel jemanden immer wieder Geld gibst, der damit aber seine Sucht weiter befördert, dann bist du halt irgendwann Teil des Systems und Teil des Problems. Supporting heißt halt, dass du zum Beispiel jemanden sagst, ja, du kannst bei mir wohnen, aber du musst Regeln einhalten. Und sobald du die Regeln brichst, fliegst du raus. Und das dann auch umzusetzen. So, ne? Aber ich sag mal so, das ist dann, ja, das ist so mein erster Eindruck, aber damit kommt man sicherlich nicht durch so eine komplexe soziale Situation durch. Das muss man halt einfach auch sagen. Was ich aber vielleicht auch noch wichtig finde, ist neben diesen teilweise Verkürzungen dabei, ist so dieser Punkt, durch diese ganzen persönlichen Geschichten kriegt man auch so dieses Gefühl, dass es eigentlich eine schillernde Persönlichkeit ist, weil sie von auch ja Situationen erzählt. Also sie hat selber auch mal Drogenprobleme gehabt. Sie ist durch eine schwere Depression postpartum durchgegangen. Sie hatte große finanzielle Probleme. Sie hat ständig Karriere gewechselt, also Jobs gewechselt, ist hin und her gezogen, instabiles soziales Umfeld und so. Ne? Also es sind durchaus, also sie hat offensichtlich viel Anlass gehabt, problembeladene Geschichten aus ihrem Leben damit reinzubringen. Und was ich ganz interessant und ist der Punkt, dass sie ja auch in der Wahrnehmung von mit ihrem Buch als schillernd wahrgenommen wird, weil es gibt ja auch einen kleinen ja Mini oder was heißt Mini-Skandal, aber doch so ein Fragezeichen um dieses Buch, ne, und den Ursprung der Let Them-Theorie.
Ja, das ist eine relativ große Kontroverse, die du da ansprichst. Und zwar geht es da darum, dass die Künstlerin und Schriftstellerin Cassie Phillips schon im Jahr 2020, 2024 ist die Let Them-Theorie erschienen, nochmal zur Erinnerung, ein Gedicht geschrieben hat, dessen eigentlich eher also so eine Aneinanderreihung von Mantras. Das heißt Let Them und es ist im Endeffekt destilliert, was Mel Robbins in ihrem Buch schreibt. Das sind genau immer wieder diese Verkürzungen. Lass sie schlecht über dich denken. Lass sie machen, was sie wollen. Und das in ganz vielen, das findet ihr, wenn ihr das mal nachschaut, online sofort. Und das ist viral gegangen. Die Künstlerin selber hat sich 2022 schon das tätowieren lassen. Auf diese Tattoos geht übrigens Mel Robbins in ihrem Buch auch ein, dass das eben was ist, was mit Leuten ganz viel macht, diese Zwei-Wort-Aussage. Aber mit keinem Wort erwähnt sie eben diese Cassie Phillips. Und es ist eigentlich nahezu absurd, dass man in der Recherche zu so einem Buch, wo sie ja diverse Expertinnen und so weiter heranzieht, nicht einmal das bei Google eingegeben hat und drauf gekommen ist, dass es da eben schon ein großes ein Gedicht und was Berühmtes dazu gibt in der Form. Und da ist sie eben sehr viel für kritisiert worden und auch drauf angesprochen worden. Wie kommt das denn, dass du die gar nicht zitierst oder in deinem Buch mit einbeziehst? Und was hat sie da gesagt, Alex?
Sie sagte, kenne ich nicht, und wenn Leute schlecht über mich reden, let them.
Ja, geschickt, angewandt.
Ein in sich geschlossenes System, ja.
Aber das ist natürlich schon. Ja, das rüttelt natürlich so ein bisschen an der Authentizität, davon abgesehen, dass man ja eh sagen kann, diese Grundidee von lass andere reden, das ist sowieso eine relative Offensichtlichkeit und mit purem Menschenverstand zu sehen.
Ich meine, trotzdem muss man ja dann auch schon sagen, wenn sich jemand die Mühe macht, 300 Seiten darüber zu schreiben und das in einzelne Fallgeschichten einordnet, dann kriegst du es natürlich schon einfach auch nochmal bis zu einem gewissen Grad einfach mal durchgekaut. Ne? Also was heißt das dann wirklich ganz konkret in so einer Situation? Das Let Them erstmal für sich hinzubekommen, und Let Them heißt ja zum Beispiel auch nicht in ihrem Gedanken, dass du Fußabtreter wirst. Ne? Also du sollst nicht alles machen lassen, aber du sollst erstmal, und das ist glaube ich der ganz zentrale Punkt, der manchmal auch in einem anderen Podcast zum Beispiel so nicht so ganz verstanden wurde, ist, was sie damit sagt, ist, lass eigentlich mal dein Bild von der Welt, dass die Welt so sein muss, dass Leute sowas nicht tun oder dass sie sich nicht so, also dass so etwas gar nicht passieren dürfte in der Welt und so weiter. Ne? Dass du erstmal praktisch, und das ist ja ein sehr stoischer Gedanke, die Welt so zu nehmen, wie sie wirklich ist. Das ist ja ein Teil der Disziplin des Begehrens, aufzuhören zu begehren, dass die Welt anders ist, als sie ist. So, ne? Und ich glaube, dass wenn man das jetzt erstmal nimmt, dann ist da ja schon in solchen Situationen wirklich auch ein echter Mehrwert drin, so mal so drauf zu gucken. Ne? Und dann im zweiten, dieses Let Me, eigenaktiv die Dinge in die Hand zu nehmen, dann ist nur die Frage, in der Stoa würde man ja sagen, naja, und dann handle tugendhaft. Und das ist ja dann etwas, was in ganz vielen Texten beschrieben ist mit 4 Kardinaltugenden und Untertugenden und dann noch mit der Logik und der Physik und dann kommt noch dazu das Weltbild dahinter und all diese Sachen. Also man kriegt doch, finde ich, eine ganze Menge auch an Ratschlägen, was es dann heißt, let me zu machen.
Und bei ja, und das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, Freundschaft, rausgehen in die Welt, deine Rollen im Leben, Pflichten, die du hast, wie du im Verhältnis zu anderen bist, Eukiosis.
Ja, ganze Persönlichkeitsentwicklungstheorie, ja. Und da bleibt sie halt extrem schwammig, ne? Also dieses, was ihr dann so sagt, sind eher so Dinge wie, ja, orientier dich an deinen Gefühlen, orientier dich an deinen Bedürfnissen, orientier dich an deinen Werten, orientier dich an dem, was du jetzt gerade willst. Und so, ja, und das kann in der einen Situation das heißen, in der nächsten das und so weiter. Da ist kein klarer Kompass da. So, da hätte man so dieses Gefühl auch, dass zum Beispiel ein Bewusstsein für Werteverzerrungen, das ist ja der zweite Teil der Disziplin des Begehrens, ne? Dass ich mir auch Gedanken darüber mache, warum sind mir Dinge eigentlich wichtig? Warum sind sie mir so wichtig oder nicht?
Welche Werturteile fasse ich?
Ja, genau.
Warum? Und auch dann dieses tiefer reingehen, warum habe ich hier ein ungutes Gefühl? Sie bringt ja zum Beispiel das Beispiel von dem, ich glaube, es ist ein junger Mann, der sich an sie wendet schriftlich und sagt, ich habe eine Hochzeit geplant in 2 Wochen, aber ganz ehrlich, eigentlich will ich da raus. Ich habe nur so Angst, was die anderen sagen, die Enttäuschung, der ganze Umstand, das Herz zu brechen natürlich von der Frau, der ich eigentlich versprochen habe, mein Leben da mit ihr zu verbringen. Und was soll ich tun? Und sie sagt dann, ja, die richtigen Entscheidungen fühlen sich oft schlecht an oder falsch an. Ja, was ja, es geht ein bisschen am Punkt vorbei. Tief reingeguckt ist ja, was ist gerade, was empfindest du wirklich? Welche Ängste hast du? Welche negativen Emotionen? Wie Stoiker würden sagen, ne? Welche Pathé hast du da gerade? Und warum hast du die? Und dann kommt man ja dahinter, was eigentlich ein tugendhaftes Verhalten in der Situation wäre. Da kann man das ja, finde ich, sehr viel, wie du gesagt hast, differenzierter erklären, so ein Thema.
Und dann kann man auch dahin kommen, dass man vielleicht sagt, welches Gespräch muss geführt werden, ohne gleich die Hochzeit abzusagen oder so, ne? Also und solche Sachen. Und da bleibt sie halt sehr unklar. So, ne? Man merkt so, ja, Impulse sind da, aber die sind nicht so wirklich nachhaltig so da drin. Und das bringt natürlich so eine grundsätzliche Diskussion auf. Das ist so ein Beispiel für Lifehacks. Also eine Aneinanderreihung von Lifehacks, 2 Kern-Lifehacks, let them, let me, und dann unterstützen noch kleinere andere Dinge. Wenn man das jetzt kontrastiert mit einer Lebensphilosophie, die in sich versucht, alle Aspekte des Lebens in einer stimmigen und durchgängigen Art und Weise zu reflektieren, also da finde ich, das macht diese interessante Diskussion auf. Ist das eine eigentlich hinreichend, ne? Oder was fehlt, wenn man das nebeneinander stellt? So, ne? Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Gedanke jetzt, wenn man so ein Buch anguckt. Also eben ja angedeutet, das, was fehlt, ist vielleicht übersetzt sowas wie ein Kompass. Ne? Also wenn man sagt, übernimm Eigenverantwortung und handle in dieser Welt, dann würden die Stoiker sagen, ja, Handeln ist erst die zweite Disziplin. Die erste Disziplin ist die des Begehrens. Wenn du da nicht durch bist, ist das mit dem Handeln so eine Sache. So, ne? Natürlich musst du dann auch handeln und wir sind alle keine Weisen und deswegen wird das dann irgendwie schon laufen. Aber sich das klar zu machen und dass man eben, wo wir eben hergekommen sind mit diesen Werturteilen, ne? Dass man sagt, dass mir das vielleicht zu wichtig ist im Verhältnis zu anderen Dingen, ne? Und dass ich da für mich auch mal tatsächlich diese Werteillusionen, die ja dahinter stecken, auflöse und dass ich genauer hinschaue und die versuche, die Welt als das zu sehen, was sie ist und damit eigentlich erst innerlich die Grundlage kriege, um überhaupt gut handeln zu können. Ja, um immer, wie du sagst, auf meine Rollen gucken zu können und all das, was wir hier in dem Podcast in unterschiedlichen Folgen ja auch schon angeschaut haben. Und dann sogar noch die dritte Stufe oben drauf zu setzen, nämlich zu fragen, benutze ich die Begriffe, also mein Denken überhaupt auf konsistente und gute Art und Weise. Ne? Sowas kommt da gar nicht drin vor, in dem Sinn. Ne? Also das jetzt wirklich so zu hinterfragen.
Und nee, genau. Andererseits hat sie eben eine andere Fähigkeit, die beschreibt sie ja auch, dass ihr Leute, die immer wieder attestieren, nämlich, dass sie ein sehr einfachen Rat geben kann, dass sie ein komplexes Thema runterbrechen kann in eine Sprache, die alle verstehen und wo jeder was mit anfangen kann. Und das ist ja eine tolle Fähigkeit insgesamt. Ich würde sagen, für Stoizismus hat das Ryan Holiday sehr, sehr gut gemacht, wo er einfach, der einfach viele komplexe Ideen auch in einfachere Sprache zusammengefasst hat und in einen modernen Kontext gesetzt hat, aber sich natürlich trotzdem viel auf originäre Quellen bezieht und ja auch tief reingegangen ist. Zum Beispiel Life of the Stoics hat er ja 20, 30 auch unbekannte Stoiker wirklich im Detail besprochen und deren Lebenswerk und so weiter. Er ist ja jetzt nicht oberflächlich immer geblieben.
Nee, sicherlich nicht. Aber was halt dann manchmal verloren geht, ist, und ich glaube, das ist vielleicht der spannende Punkt dabei, dass bestimmte Leitsätze dann aus einem Kontext rausgerissen werden und verabsolutiert werden. So, ne? Und dadurch dann halt vielleicht einfach auch es Kontexte gibt, in denen das dann nicht mehr so gut passt. Und das geht halt verloren.
Ja, das stimmt. Und gerade das hat mich auch am Anfang so ein bisschen gestört, als ich es losgelesen habe. Ich dachte, sie macht ja viel in diesem Freundschaftskontext. Zum Beispiel da Freundinnen, die sich nicht mehr bei ihr melden. Sie wird ausgeschlossen aus einer Gruppe und nimmt das, also steigert sich da komplett rein und fängt dann aber in dem Let Me-Teil an, sich zu fragen, warte mal, was liegt denn an mir? Was habe ich denn vielleicht falsch gemacht, dass das so entstanden ist? Aber ich finde, was ein bisschen kurz kommt, ist auch wenn, sagen wir jetzt mal, jemand redet schlecht über dich oder du hast ein Gespräch, was irgendwie schief läuft, dass man dann, wenn ich dann meine Konsequenz erstmal ist, let them, lass die einfach so reden, wie sie sind. Da fehlt ja schon in dem Moment auf der Ebene schon so, das ist ja eine Reflexion, was habe ich denn beigetragen in dem Moment? Klar kann man sagen, bei let me kommt das dann, aber let me ist ja eigentlich deine Handlungsanweisung. Wie gehe ich jetzt weiter vor? Was mir da fehlt, ist in dem Moment let them, kann man ja einfach, da kann man ja grundsätzlich in jeder Situation sagen, ja, mach du nur. Puh, mir egal, was du, weißt du? Und es kann einem ja nicht jede Situation, die irgendwie unangenehm ist, einfach egal sein und sagen, das akzeptiere ich jetzt so, ich lasse das gehen. Sondern da sind ja Signale, die gesendet werden und über die muss man ja reflektieren und dann sagen, ja, zum Beispiel die Kritik nehme ich an oder die nehme ich aus den und den Gründen nicht an. Ne? Da verhalte ich mich irgendwie zu. Und ich finde, da spielt sie so ein bisschen wenig rein in diese.
Ja, sie ist da vielleicht nicht klar genug, dass let them eigentlich nach innen zeigt und nicht nach außen. Nämlich, dass du, lass mein Bild von den anderen erstmal gehen. Ja, also lass innerlich los. Und das ist, wenn du so sagst, let them heißt ja, ne, wie du es auch dargestellt hast, ja, lass sie mal machen, was sie wollen. Das ist aber nicht der Punkt, sondern eigentlich, ich schaue mir das an, was andere tun und reg mich darüber auf. Und wenn ich sage, let them, dann heißt das eigentlich, lass mein inneres Bild, meine innere Bewertung gehen, damit ich danach überhaupt anders handeln kann.
In Kombination mit akzeptiere die Welt, wie sie ist. Sie sagt ja zum Beispiel, Menschen werden immer schlecht über dich reden.
Ja.
Selbst dein Partner, deine Partnerin spricht schlecht über dich, dein bester Freund, da gibt es doch auch diesen Satz, wenn jeder wüsste, was der andere über ihn gesagt hat, gäbe es keine zwei Freunde mehr auf der Welt. ja, also kurz gesagt, mach dich frei davon, dass du irgendwie immer irgendwo gut ankommen wirst und auf keinerlei schlechte Rede stoßen wirst. Egal, was du machst, irgendjemand wird es immer dämlich finden.
Ja, ja, oder es vielleicht auch mal so sagen und so. Und dann hat das vielleicht eine andere Funktion in dem Moment. Die Person will dich jetzt gar nicht irgendwie, ne, also grundsätzlich schlecht machen, weil sie dich mag, aber wird halt irgendwie in der Situation dazu hingerissen, dann auch, ja, ne, also ganz fürchterlich und schlimm und so weiter. Und tut einem danach vielleicht auch leid und so. Und das zeigt aber ja wieder, dass eigentlich, also aus stoischer Sicht würde man sagen, das führt ja alles nach innen und dann erst nach außen. Also wirklich so dieses innerlich Loslassen von den falschen Vorstellungen, von den übertriebenen Vorstellungen, von den zu starken Emotionen, da vielleicht auch zu reflektieren, diese selektive Wahrnehmung mit der Umwelt und dann erst einfach, wenn man das so weit abgekühlt hat und hinterfragt hat, dann auch tatsächlich und jetzt geleitet in der Umwelt zu agieren. Und dieses geleitet in der Umwelt zu agieren, haben wir eben schon gesagt, ist halt etwas, was in der Lebensphilosophie schon eine Menge Reflexion braucht, weil dafür musst du dich mit der Welt auseinandersetzen. Und nicht einfach sagen, Joe ist so und Mary ist so, sondern ne, da ist auch ein bisschen mehr so die Frage, in welcher Stadt sind wir, in welchem Land, in welcher Zeit leben wir gerade, was sind die Themen, die wichtig sind, was ist hier jetzt eigentlich wirklich gerade at stake und so weiter. Ne? Also das sind ganz viele Sachen und da wird halt eine Lebensphilosophie, die immer sagen, ja, guck dir das an. sei dir bewusst, aus welcher Rolle heraus du agierst jetzt, ne? Und was, in welcher Rolle stehen die anderen? Und dabei findet man wieder ganz andere Ansatzpunkte. Das würden wir heute zum Beispiel auch als systemische Sichtweise betrachten, ne? Wenn wir nicht sagen, da agieren drei Personen, sondern da agieren drei Rollenträgerinnen. Und aus der Dynamik dieser Rollenträgerinnen, die in einer Organisation auf bestimmte Art und Weise miteinander verknüpft sind, ergibt sich ein bestimmtes Spiel, was persönlich gar nicht inszeniert würde. Aber auch das muss man ja dann wieder erstmal so betrachten. Und ich finde, da merkt man halt einfach, dass in der Stoa da sehr viel mehr und auch mächtigeres Handwerkzeug drin ist. Und das hier jetzt erstmal nur so erste Hinweise sind. Und das ist, sag mal, sehr zurückgekocht. So.
Wobei sie ein interessantes Konzept ja auch noch reinbringt, gerade wo du sagst, was ist der Kontext? Sie sagte, sie spricht ja über das auch nicht von ihr erfundene, sondern sie bezieht sich da auf eine Expertin, diese Frame of Reference-Denken.
Ja.
Man eben erstmal guckt, die andere Person, was hat denn die überhaupt für eine Wahrnehmung? Was ist deren Hintergrund? Wie ist die sozialisiert? Wo kommt die her? Wie sieht diese Person die Welt? Und das ist ja auch eigentlich sehr stoisch, das anzuerkennen und da auch mal rauszuzoomen. Und eigentlich ja auch schon sokratisch dieses, niemand wacht absichtlich auf und sagt, heute bin ich mal ein richtiger Penner, sondern aus der Sicht von anderen Leuten, deren Frame of Reference, ist es natürlich ein richtiges und für sich schlüssiges Verhalten, wie sie sich aus unserer Sicht fehlverhalten.
Ja.
Und das spricht sie auch an einer Stelle an, da dachte ich dann auch, ach interessant, das kommt dann schon so durch die Hintertür, kommen eben solche Konzepte dann auch mit rein.
Also ich meine, im positiven Sinne kann so ein Buch einem Impulse geben, dass man da tiefer reingehen will. Und es ist ja schon eine Aufforderung zur Selbstreflexion. Und ich finde, das ist immer der allererste Schritt, dass man wirklich mal einübt, sich selber von außen zu betrachten. Und wenn das Let Them und Let Me dazu führt, dass du das tust, dann ist schon ein Riesenschritt passiert. Und wie differenziert du danach dann anfängst, dich selber und dein Verhalten und dein Denken und deine Gefühle und all sowas zu betrachten, ist ja dann auch eine Frage, also Geschmackssache, wie weit will ich da reingehen, wie weit will ich Selbstreflexion zum Thema in meinem Leben machen und all sowas, ja. Und aber als Einstieg kann das ja schon auch ein ganz positiver Impuls sein, dass man überhaupt mal aus dem Strom des Alltags rausgerissen wird. Und sag mal, das würde ich ihr jetzt dann schon noch geben. Also was ich hier aus dem Titel rausstreichen würde, ist The Let Them Theory, weil das ist keine Theorie, das ist
etwas hochgegriffen, ne?
Ja, und so häufig, wie sie das in dem Buch immer wieder erwähnt, dass es eine Theorie ist und diese Theorie das Leben verändert und so, da merkt man, das ist einfach komplettes Overselling. So, das, aber ich sag mal so, es ist immerhin auf jeden Fall so, dass sie damit halt 10 Millionen Menschen erreicht hat in irgendeiner Form. Und wenn von diesen 10 Millionen Menschen 2 Millionen das Buch gelesen haben und da vielleicht dann auch nur ein paar Kapitel, aber so ein Impuls bekommen haben, mal die Dinge etwas anders anzugucken, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Beitrag.
Mehr in die Eigenverantwortung zu gehen.
Mehr in die Eigenverantwortung.
Anderen genau. Die Schuld geben und auf die Umstände alles schieben. Also würdest du sagen, das Buch ist empfehlenswert für Leute, die noch am Anfang der Persönlichkeitsentwicklung stehen? Oder ist es zu...
Ach, ich weiß nicht, du, ja, weißt du, das ist ja immer so, ne? Wir stehen ja alle situativ mal wieder am Anfang unserer Persönlichkeitsentwicklung.
Stimmt, der Weg der Stoa ist ein Rundweg.
Ja, in gewisser Hinsicht schon. Wir werden immer mal wieder zurück auf los, ne? So wie bei Monopoly geschossen und müssen dann gucken, dass wir von da aus wieder weitergehen. Ja, ich weiß nicht, ich würde nicht so weit gehen, das Buch mal zu empfehlen. So, das fände ich jetzt ein bisschen weit gegriffen. Das ist auch das erste Buch, was ich in meinem Leben auf doppelter Geschwindigkeit als Audiobuch gehört habe und immer noch fand, dass man es gut hören konnte. Aber sagen wir es mal so, wenn ihr mal in der Buchhandlung seid und es liegt da rum, greift es mal auf und lest mal einfach ein paar Seiten rein. So, ne? Also wenn man so einen Konversationsstil mag und persönliche Geschichten mag und so ein bisschen mal nochmal hier und da vielleicht am Strand eine kleine Anregung haben will, wo man mal weiter tiefer nachdenken kann, ist das vielleicht zugänglicher, als wenn man sich jetzt von Cicero die Officius mitnimmt und am Strand sitzt. Das ist dann, glaube ich,
würde ich unterschreiben.
So ein klein bisschen, also vielleicht ist es auch so, dass es manchmal ganz schön wäre, noch Literatur dazwischen irgendwie zu haben. Ne? Das Aber
das Audiobook hast du gehört, das spricht sie selber, meintest du, richtig?
Das spricht sie selber und ist auch ganz, ganz witzig eigentlich, weil sie weicht vom Text ab. Also man merkt so wirklich, sie erzählt eigentlich mit Hilfe ihres Buches über ihr Buch, aber in einem sehr, da merkt man halt, dass sie Podcasterin ist, ne? Dass sie da halt wirklich in so einem Stil da auch spricht. Und von daher ist das auch tatsächlich nicht trocken, weil es halt wirklich so mit Äußerungen wie, oh Gott, und dies, ne? Also ganze Emotionalität und so, das ist alles da mit drin und da hat sie durchaus auch, finde ich, ein Talent. So, also vielleicht ist tatsächlich das Audiobuch auch ein besserer Zugang, als das Buch selber so zu nehmen. Dann.
Hast du in ihren Podcast mal reingehört?
Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht.
Also ich auch nicht. Ich habe sie nur als Gästin bei anderen Podcasts gehört und fand ihre Stimme relativ markant.
Ja, sie hat einen hohen Wiedererkennungswert. So, das glaube ich schon, ja.
Ja.
Ja, was ist denn dein Fazit von dem Buch? Oder die Auseinandersetzung damit? Ist das was, wo du sagst, ja, das hat sich gelohnt, dass wir hier auf dem Weg der Stoa auch mal so ein Ding aufgreifen? Oder findest du im Nachhinein, dass du sagst, ja, also?
Also, ich finde es gut, dass wir es aufgegriffen haben, weil das einfach zeigt, wie sehr diese Ideen, die 2000 Jahre alt sind und mit denen wir uns so viel beschäftigen, auf einer ganz breiten Ebene Leute interessiert und Leuten helfen kann und einfach Konzepte sind, die relevant sind heute nochmal. Und ich finde das toll, wie sie das in so einen modernen Kontext nochmal setzt und wirklich, ja, eine Zugänglichkeit dafür irgendwie schafft. Mich persönlich hat das Buch wahnsinnig genervt durch die Wiederholungen. Also ich mag wirklich eher so einen pointierten Stil und wenn jemand auf 20 Seiten was beschreibt, was man auch auf einer halben hätte beschreiben können, dann macht mich das eher
unruhig.
Ja, unruhig ist schon die positivste negative Emotion. Also ich würde eher fast sagen wütend oder ungeduldig und ja, deswegen, das hat was mit mir gemacht, aber nicht auf eine gute Art und Weise, muss ich sagen. Ja, es ist nicht mein Stil, den ich persönlich mag, muss ich sagen.
Ja. Es ist halt wie eine Aneinanderreihung von Podcast. So, und wenn man das gerne mag, dann kann das ja vielleicht ein Weg dann sein. Also, was ich noch gemerkt habe, ist, das hast du ja auch vorhin schon mal so angedeutet, ist, dieses Schillernde in der Persönlichkeit hat mich hier und da irritiert. So, also dieses Overselling auch und dieses, ja, auch so wie sie eigene hier Biografie stilisiert. So, also da, das ist so, das wurde in einem anderen Podcast auch nochmal da ganz gut dargestellt, ist, wo man so merkt, das kann nicht so gewesen sein. Ne? Das ist so jetzt im Nachgang einfach neu erzählt, um einem bestimmten Bild da auch gerecht zu werden. Ne? Also da geht es um diese 5-Second-Rule, die sie per Zufall irgendwie in einem TED-Talk, wo sie gar nicht wusste, dass das ein TED-Talk war und so, ja, vor 700 Leuten und man nebenbei, weil sie eine Panikattacke hatte, das rausgehauen hat. Und nachher ist das Ding total viral gegangen und alle fanden es super und sie konnte sich das gar nicht erklären. Sie war so verblüfft und ja, und so ähnlich mit der Let-Them-Theorie. Ne? Da hat sie da irgendwie einen kleinen 60-Sekunden-Instagram-Post gemacht, der total viral gegangen ist und dann ist auf einmal die Welt eine andere geworden und so. Und das sind so Elemente, wo ich denke, das braucht so ein Buch nicht und das nimmt ihr irgendwann einfach auch so eine Credibility. Das ist so, weil man das Gefühl bekommt, so, wenn das nachher im Prinzip alles nur noch fiktive Geschichten sind, die als authentische Geschichten verkauft sind, kann man immer noch sagen, gute Geschichtenerzählerin. Aber ich finde immer so, wenn man hinter die Bühne guckt und das ist jetzt wirklich irgendwie, dann merkst du so, das stimmt nicht und hier ist verzogen. Also mich hat das irritiert.
Ja, und dieses alte vom Tellerwäscherin zur Millionärin-Narrativ ist irgendwie auch so ein bisschen ausgeleiert. Also das funktioniert ja auch so nicht mehr in Amerika. Und ja, ich meine, andererseits, sie ist dann ja dann auch schon wieder ehrlich und sagt, ich habe Angst, dass ich ein Impostor bin und ich weiß ja eigentlich gar nichts, wieso fragen mich denn die Leute und bezieht sich dadurch auch immer sehr viel eben auf Autoritäten, auf Leute, die das wirklich studiert haben. Sie sagt, ich bin keine Psychologin, ich bin das nicht, ich bin jenes nicht. Aber ja, da ist immer dieses sehr starke Marketing Element dabei und ich glaube, da reagieren wir vielleicht auch ein bisschen allergisch drauf. Ich glaube nicht, dass das bei allen Leuten so unangenehm aufstößt, aber ich glaube, da sind wir beide auch in der Kategorie von Leuten, die das einfach nicht mögen.
Nee, und wie du das auch gerade nochmal sagst, so dieser Umgang mit diesen Koryphäen, die kennst du ja alle aus dem Podcast, die sind alle bei ihr gewesen und dann ist es zum Beispiel so, dass sie dann nicht darüber spricht, da ist eine Professorin, die hat eine Theorie über Stressmanagement und diese Theorie ist folgendermaßen, X, Y, Z und so weiter und dann kann man die so und so anwenden, sondern sie redet immer wieder davon, diese Professorin und diese Professorin und dann hat diese Professorin hier und dann hat diese Professorin da gemacht. Also die Trennung von Person und Theorie passiert überhaupt nicht. So, ne? Und das, finde ich, zeigt auch nochmal so einen anderen Zugang. Die ist also offensichtlich eher so ein People-Person. Ne? Also sie orientiert sich an dem, was Menschen ihr sagen und nicht, was Theorien sagen. Und das muss ja nicht schlecht sein, aber das ist etwas, was mir aufgefallen ist. So, ne? Und diese Abstraktion, sich dann zu lösen davon zu sagen, sie würde wahrscheinlich auch nie sagen, der Stoizismus sagt, sondern Zenon sagt und Epiktet sagt und her und so weiter, ne? Und bleibt dann da genau dran. So. Und ja, und das ist sicherlich einfach auch eine Frage, welchen Zugang man mag zu solchen Dingen. Und da sind wir vielleicht beide einen Tick anders veranlagt. Aber das heißt ja nicht, dass das der richtige Weg ist, sondern das einfach nur so haben wir dann auf das Buch reagiert. Und genau. Interessant ist nur, dass diese eine Professorin im Buch anders heißt, als sie Hörbuch heißt. Habe ich mich auch gefragt, ob sie im Nachhinein das irgendwie nochmal korrigiert haben, weil sie im Buch falsch gedruckt haben oder ob sie im Hörbuch nicht darauf aufgepasst haben, dass sie da die Personen verwechselt hat.
Tja, irritierend. Witzig, dass dir das aufgefallen ist.
Ja, ich habe halt immer mal wieder nachgelesen und dachte so, huch. Weil ich mich gefragt habe, wie würden die geschrieben? Und da habe ich da alle möglichen Aussprachen ausprobiert zu dem Wort, was da stand und bin auf keine Art und Weise auf die Aussprache gekommen, die dann nachher im Hörbuch drin war. Okay, gut. So, was machen wir damit jetzt? Machen wir da jetzt einen Punkt?
Ja, wenn jemand nochmal einen relativ bösen Verriss von dem Buch hören möchte, dann sei auf den Podcast If Books Could Kill hingewiesen, den ich mir dazu nochmal angehört hatte. Der ist sehr unterhaltsam. Ich habe den auch zu anderen Büchern gehört, zum Beispiel Hillbilly Elegy von J.D. Vance oder so Atomic Habits, so ein paar von diesen absoluten, gut, Hillbilly Elegy ist jetzt kein Selbsthilfebuch im klassischen Sinne, aber eben ein paar von diesen klassischen Selbsthilfebüchern besprechen die da auch, finde ich, auf eine sehr witzige und unterhaltsame Art und Weise. Dir hat's auch gefallen, oder? Wenn es auch ein bisschen streng war.
Ja, ich meine, die sind schon durchaus unterhaltsam. Der Humor ist sehr nerdig. Es hat mir sehr zu denken gegeben, dass ich immer drüber lachen konnte, weil ich immer wusste, was sie meinen. Prinzessin Amygdala. Sollten wir vielleicht aufklären. Es handelt sich um Prinzessin Amidala aus Star Wars. Gespielt von Natalie Portman, die dann auch total offensichtlich die Culture Queen für den einen von den beiden Podcastern ist. So, das, ja. Nun gut. Also. Soweit unsere kleine Exkursion in die Lettland-Theorie. Ja, und schreibt uns doch mal, ob euch solche Arten von Buchkritiken gefallen, interessieren, ob ihr andere Bücher habt, die an der Schnittstelle zum Stoizismus sind, wo ihr sagt, da würde es sich mal lohnen, vielleicht mal genauer drauf zu gucken. Weil wir haben ja jetzt auch andere Bücher genannt, wo wir gesagt haben, die kommen eher von der Innenseite des Stoizismus und gehen in die Anwendung. Und das ist jetzt eher etwas, was kommt von der Anwendung und hat leichte Verbindungen zum Stoizismus. Und da kann man sich ja an dieser Grenze lustig austoben. Und von daher sagt uns doch mal, was ihr darüber denkt. Das würde uns auf jeden Fall freuen, da was von euch zu hören. Ja, hast du noch sonst irgendein Schlusswort oder so?
Von meiner Seite nicht. Entspannt euch, lasst sie.
Genau.
Lasst sie euch nicht ärgern diese Woche, dieses Wochenende.
Genau, und kommt selber ins eigenverantwortliche Handeln. Dann macht ihr nach Mel Robbins auf jeden Fall schon viel richtig. Gut. Also, dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Da geht's mit dem 10. Brief von Seneca weiter und dann steht auch schon die 100. Folge danach vor der Tür und da werden wir ja ein paar Dinge vielleicht verändern und nochmal das ein oder andere dann auch für euch bereithalten.
Erfolg. Sofern das Schicksal es will.
Sofern das Schicksal es zulässt, genau. Also macht's gut, bis dann. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.